Moinsen, hier spricht der Stefan. 150. 150 Podcast-Episoden, ja klar, Podcast. Und das am 14.11.2024. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Wir sind bei ja klar, Podcast bei der 150. Episode angekommen. Und es wäre nicht mein Podcast, wenn ich mir nicht für die 150. Episode was ganz Besonderes ausgedacht hätte. Es gibt ein Special und zwar gleich zwei davon. Und zwar gibt es eine Episode, wie wir mit Ja klar Podcast im nächsten Jahr 2025 weitermachen. Meine sogenannten 11 plus 1 HR Basics. Und es gibt die Staffel 1 von I Like the Way You Pitch Me, ein Podcast-Special im Rahmen der 150. Ja klar Episode in ganz enger Kooperation mit Alligator, dem HR-Tech-Ökosystem und meiner grandiosen Co-Host Susanne Jung. Also freut euch auf die jetzige Episode, springt direkt rein und notiert euch gerne jetzt schon mal den 14.11.2024. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich ein weiteres Mal Jule Degis begrüßen. Jule ist Verhaltenswissenschaftlerin und Beraterin mit einem klaren Ziel: die Transformation von Organisationen durch angewandte Verhaltenswissenschaft. Sie spezialisiert sich darauf, Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse in effektive HR, OD und L&D-Interventionen umzusetzen. Jule berät HR und L&D rund um das Return on Investment von Lernangeboten. Dabei setzt sie vor allem einen Fokus auf maßgeschneiderte HR-Tech-Lösungen mit generativer KI und die Anwendung ihrer Promotionsforschung über Nudging zur Förderung von On-the-Job-Lernen. Jule ist regelmäßig als Rednerin und Moderatorin auf Konferenzen tätig und Co-Autorin von Büchern und wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode live aus Berlin, unweit vom Hauptbahnhof, zusammen mit der Jule Degis. Jule, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir sind hier im Edge Coworking Space, unweit vom Berliner Hauptbahnhof, und der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin, denkt sich jetzt, verdammte Axt, ich glaube, die Jule Degis war schon mal da. Stimmt auch, worüber haben wir damals gesprochen?
Stimmt auch, aber das letzte Mal aus Neukölln.
Richtig, das war live, genau, beziehungsweise virtuell, Entschuldigung, da haben wir uns nicht gegenüber gesessen.
So ist es. Ja. Da haben wir über positive Psychologie gesprochen.
Ja.
Ne? Im weiteren Sinne.
Im weiteren Sinne. Das war im Januar und ich habe keine Erinnerungen mehr. Ist das schlimm?
Das spricht nicht für mich.
Oder für mich.
Oder uns.
Wir wollen heute was anderes besprechen, denn du bist, was dieses Thema angeht, bist du ja nicht nur in diesem Themenfeld unterwegs, sondern breiter aufgestellt. Und wir haben seinerzeit im Januar schon oder im Vorfeld, als wir uns kennengelernt haben, haben wir auch schon dieses Thema informelles Lernen mal in den Mittelpunkt gerückt.
Tatsächlich muss ich an der Stelle sagen, ich komme aus der positiven Psychologie. Es war tatsächlich mein absolutes, ist ein absolutes Leidenschaftsthema. Ich habe auch damals meinen Master fokussiert in der positiven Psychologie gemacht, beschäftige mich jetzt aber in meiner Promotion, im Promotionsthema mit dem informellen Lernthema. Daher kommt es.
Stimmt, du machst ja parallel, bist du ja auch noch am Promovieren. Das vergesse ich jedes Mal wieder.
Ich sag mal, ich bin Hobby-Doktorandin. Freitagsdoktorand.
Ja, geil. Und heute haben wir Donnerstag.
So. Deswegen bin ich heute hier, morgen
Doktorhut auf.
Bin ich wieder in Neukölln und werde mich in meine Doktorhöhle verkriechen.
Wann wirst du das Ding abschließen, weißt du schon?
Oh, darüber möchte ich auf gar keinen Fall sprechen. Okay. Bis dahin bin ich noch 17 Mal in deinem Podcast.
Okay. Ja, wir finden noch 17 weitere Themen, ganz bestimmt.
Fantastisch.
Lass uns mal kurz für die Community einordnen, wenn wir über Lernen ganz generell sprechen und das mal jetzt relativ pragmatisch. Und ich bin ja nicht so der Schubladentyp, aber grundsätzlich, wenn ich mir Lernen vorstelle, dann baue ich mir die Schublade informelles Lernen und formelles Lernen
Kann man das so machen oder ist das schon wieder ein bisschen zu Schublade?
Ja und nein. Ich glaube, ich würde einfach, also der Gedanke ist richtig, nur würde ich weniger zwei Schubladen draus machen und eher Enden von einem Kontinuum. Ja, also wir haben ein großes Kontinuum des Lernens und auf der einen Ecke ist das informelle Lernen und auf der anderen Ende ist das formelle Lernen und dann gibt's unterschiedliche Levels von wie bewusst findet Lernen statt, wie intentional findet Lernen statt, in welchem Rahmen, wie sehr ist es von der Organisation facilitiert, wenn wir jetzt von Lernen am Arbeitsplatz sprechen. So, also eher Kontinuum, weniger Schublade.
Was total Sinn ergibt, weil wenn ich über Persönlichkeitsanalysen und Persönlichkeit spreche, dann baue ich auch keine Schubladen, sondern habe auch immer eine Dimension.
Ist generell ein guter Ansatz, weniger Schublade und mehr, glaube ich, in Kontinuum zu denken. Eigentlich überall.
Das Wort Kontinuum ist aber, glaube ich, für die meisten schon eine Herausforderung. Ne? Hast du dafür eine freie Übersetzung?
Oh, da bestimme ich jetzt.
Da müssen wir das Wort einfach so oft benutzen, dass jeder weiß, okay, Kontinuum ist das, das und das.
Das ist so richtig integriert.
Ja.
Zwei Enden eines Spektrums, das ist das Wort, nach was nachdem ich suche auf Deutsch. Es ist ein Spektrum, zwei Enden eines Spektrums.
Genau. Und ich glaube, hier haben wir eine ganz gute Verbindung zur Persönlichkeit, was ich ja auch stark in Firmen als HR-Architekt auch immer reinbringe. Denn da sage ich immer, Persönlichkeit geht nicht um gut oder schlecht, sondern es geht um den Ist-Zustand. Und es geht dann um die Idee, wo man sich dann weiterentwickeln möchte. Und dann sind wir ja irgendwie auch schon wieder beim Thema Lernen. Und das macht ja auch jeder super individuell.
So ist es. Und vielleicht muss man noch hinzufügen, man kann bei einem Spektrum ja auch immer sagen, und oder bei einem Kontinuum, je nachdem, für welche Nomenklatur wir uns jetzt hier entscheiden, dass ja das eine nicht ohne das andere, also es sind nicht zwei Enden von einem entgegengesetzten, ne, also es sind keine entgegengesetzten Enden, sondern das eins, also sowohl formell als auch informell sich entwickeln, kann parallel stattfinden. Ja, ich kann formell lernen und gleichzeitig passiert ohnehin auch schon automatisch immer informelles Lernen auch am Arbeitsplatz. Also das kann auch parallel passieren. Also nicht entweder oder.
Bevor wir gleich ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen, was ist denn im Juni 2024 dein Blick auf Organisation und das Thema Lernen? Ich weiß, dass die Frage unfassbar breit gestellt ist. Ich erwarte eine kurze Antwort.
Du bist gemein. Du kennst mich aber inzwischen auch, gell? Kurze Antwort ist hart.
Ja.
Mein Blick ist, und ich glaube, damit greife ich jetzt viel zu weit schon. Ja, dabei haben wir uns gar nicht vorgenommen, über das Thema KI zu sprechen. Ich tue es jetzt aber trotzdem, weil es die spontane Antwort ist.
Ja.
Ich glaube, dass wir im Juni 2024 vor der größten Chance für Lernen am Arbeitsplatz stehen, seit der Erfindung des Internets. Durch künstliche Intelligenz.
Mhm.
Und das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen und mal gucken, ob wir darauf später noch zu sprechen kommen.
Du hast ja auch in einem LinkedIn-Post vor 3 Monaten, also es muss dann irgendwann so im März gewesen sein oder so, als ich mich auf das Gespräch heute ein bisschen vorbereitet habe, weil wir beide wussten, dass wir über dieses ganze Thema lernen und wir kommen auch noch zu dem 70-90-Paradoxon, wo man von dir und über dich und zu dir auch ein bisschen was findet. Das verlinken wir auch alles in den Shownotes. Du hast einen spannenden LinkedIn-Post geschrieben, wo ich mich bis heute frage, warum der nicht viraler gegangen ist und durch die Decke gegangen ist. Aber es kann auch der Algorithmus von LinkedIn sein. Ja, vielleicht wollen die dem entgegenwirken, ich weiß es nicht. Aber du hast den Post auf Englisch gemacht. Ich habe es mal für unsere Community hier ins Deutsche übersetzt. Und du hast den Post gestartet mit einem Zitat. Das Führungsentwicklungsprogramm war die prägendste Lernerfahrung meiner Karriere. Und dann hat noch niemals jemand irgendwann gesagt. Und Zusatz aus unserem Vorgespräch heute, Stefan, das wird auch nie jemals irgendwer sagen. Wie bist denn du darauf gekommen?
Hast du schon mal jemanden sagen hören?
Nee, ich habe noch, ich werde, glaube ich, auch nicht. Also ich hoffe, dass irgendwann mal einer über den Weg läuft, aber jetzt sind wir bei Führungskräfteentwicklungsprogramm. Ich glaube, mir hat auch selbst Mitarbeitende, wenn sie bei einem Seminar zu XY-Thema waren, noch nie gesagt, das war das prägend, Stefan, das war so geil.
Ja.
Das muss ich unbedingt, aber wo hast du das denn gefunden? Das ist noch nie passiert.
Ja. Also zweiteres vielleicht schon. Ich glaube schon, dass ich nach einem Seminar, nach einem Workshop, nach einer ganz besonders prägenden irgendwie Teamentwicklungserfahrung sicherlich schon mal gehört habe, boah, das war eine richtig gute Erfahrung. Hammer, habe ich viel mitgenommen. Aber prägendstes Erlebnis der Karriere.
Ja.
Also das habe ich tatsächlich einfach noch nie gehört. Und ich habe in meinen 6 Jahren Beratung und 3 Jahren Tech-Scale-Up-Welt viele, also wirklich tausende Menschen erlebt, die durch irgendwelche Führungskräfteentwicklungsprogramme gegangen sind. Mhm. Und er hat mich auch viel mit Messungen und Erfolgsmessungen von solchen Programmen beschäftigt. Und tatsächlich gibt es da eine total banale und pragmatische Antwort drauf. Das kann gar nicht wirklich so sein. Also es ist unheimlich unwahrscheinlich, dass es so eine unheimlich prägende Erfahrung ist, durch ein Entwicklungsprogramm zu gehen. Weil, und jetzt kommen wir zu dem Paradoxon, von dem du vorhin gesprochen hast, der Großteil von Lernen, also tatsächlichem Lernen, angewandten Wissen anwenden, lernen, weiterkommen, Entwicklung, findet halt einfach nicht in diesem formellen Rahmen statt. Trotzdem investieren aber Organisationen fast ausschließlich in eben genau solche formellen Lernangebote. Ja. Und vielleicht das ist vielleicht, was ich hinzufügen würde, zu deiner Ursprungsfrage, Juni 2024. Mhm. Ich glaube, das ist meine größte Frustration. Jetzt aktuell. Ja, wirklich. Das ist vielleicht eine Übertreibung. Ich neige zur Superlative und zu übertreiben, das lässt mich nachts nicht schlafen. Das weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich so ist, dass es mich nachts nicht schlafen lässt. Diese Tatsache ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich es unfassbar faszinierend finde, wie wir bis heute trotz aller technologischen Möglichkeiten und tatsächlich auch Wissenschaftsstand, wir wissen, dass der massive Großteil von dem Lernen, was am Arbeitsplatz stattfindet, eben komplett informell stattfindet und wir trotzdem Multimilliarden global investieren in formelle Lernangebote in Organisationen.
Und wenn Jule von Multimilliarden spricht, dann klatsche ich mal eine Zahl dran, die du auch geschrieben hast. Wir sprechen von 363 Milliarden US-Dollar. Ich glaube, Stand 2023.
Ja, das waren die Daten letztes Jahr. Kommt drauf an, wo man guckt. Ne? Ich glaube, das sind jetzt Josh Person Academy Daten, aber ja.
Die sind aber einigermaßen valide und sollen ja auch nur einen Trend und eine Richtung vorgeben. Ich habe letztes Jahr mit dem Johannes Schnell-Kretschmer gesprochen von Junto. Die sind ja auch im AdTech-HR-Bereich unterwegs und bieten solche Programme an. Der hat eine recht ähnliche Zahl damals genannt. Ich glaube, er war dann irgendwann bei 400 Milliarden Euro, die mich schon vom Stuhl haben fallen lassen. Jetzt kommst du mit 363 Milliarden. Das ist ja für viele Menschen, auch für mich, ist das ja eine Zahl, die nicht wirklich vorstellbar ist. Ja. Und trotzdem wird das global in Firmen für Lernen insgesamt, ne, das ist ja formell und informell, also wir sind da wieder auf dem Spektrum und Kontinuum unterwegs, wird das von Firmen ausgegeben und in Mitarbeitende investiert. Und dann haben wir trotzdem noch Fluktuationsquoten bis nach Mappen, also sehr hoch, weil die Leute das einfach nicht als wirksam wahrnehmen, weil es nicht passt.
Damit machst du jetzt eine ganz spannende Box auf.
Ja. Ja,
nicht als wirksam wahrnehmen.
Ja.
Das ist ja die große Frage. Ja, ich glaube sehr wohl, dass Menschen, und ich meine, ich habe, wie gesagt, wahnsinnig viele Interventionen, also Personalentwicklungsinterventionen gemessen. Und tatsächlich ist die Wahrnehmung der Wirksamkeit sehr wohl oft gegeben.
Mhm.
Also es ist sehr wohl so, dass wenn Menschen sich in irgendwelchen Entwicklungsprogrammen sind und dann später einen Fragebogen bekommen, wie war das denn für dich? War das eine sinnvolle Investition deiner Zeit? Dann hast du später immer eine schöne PowerPoint-Präsentation für CFO, um zu sagen, guck mal, investier da nächstes Jahr wieder rein, weil die Menschen sagen, das war eine sinnvolle Investition ihrer Zeit. Aber ist die Selbsteinschätzung, dass es eine sinnvolle Investition der Zeit ist, auch gleichzeitig eine Garantie dafür, dass Wissen auch tatsächlich umgesetzt wird und dass langfristig der Transfer stattfindet und dass man, wenn man in 6 Monaten nochmal drauf guckt, dass dann tatsächlich die Person fundamental Verhaltensweisen verändert hat. Und das ist der springende Punkt.
Gibt es dazu Messungen? Wird sowas gemessen?
Es gibt Organisationen, die das messen. Ich mache da immer die Kerndifferenzierung eigentlich zwischen Zufriedenheit mit Angeboten, also Selbsteinschätzung.
Ja.
Ich bin zufrieden mit dem, was ich hier erlebt habe
oder
gelernt habe. Dann den ganz klassischen Faktoren wie ist das Engagement in solchen Programmen. Ich muss mal langsam ein bisschen drüber nachdenken, damit ich hier keine Anglizismen verwende. Deswegen
darfst du aber.
Darf ich aber?
Okay, ja, wunderbar. Natürlich.
Die Engagementrate, ja, ist was ganz Klassisches, was immer auf eine PowerPoint-Präsentation draufgeklatscht wird.
Ja.
Wie viele Stunden werden in den Trainings verbracht?
Ja.
Und dann eben, wie zufrieden sind die Menschen mit solchen Angeboten? Ja, das sind so diese klassischen Faktoren, die man immer also die meistens gemessen werden. Was oft nicht gemessen wird, und das ist eben der springende Punkt, und da differenziere ich, ist, was ist denn tatsächlich das Verhalten, was sich durch so eine Intervention verändert hat? Also was für Verhalten wollen wir eigentlich in unserer Organisation fördern und voranbringen? Zum Beispiel, du hast jetzt vorhin vom Führungskräfteentwicklungsprogramm gesprochen, ja, der Klassiker. Mhm. Unsere Führungskräfte gehen durch so ein Programm. Und dann kann ich sagen, okay, so viele haben teilgenommen oder so viele haben sich angemeldet, so viele haben teilgenommen, so viele haben sich in eine Plattform angemeldet, so viele Trainings wurden angeschaut, so Trainings-Completion ist auch so ein Klassiker, ja. Aber ich kann natürlich an 50 Trainings teilnehmen, das heißt aber ja noch lange nicht, dass ich A, irgendwas gelernt habe und angewendet habe, und B, heißt es auch nicht, dass ich was Relevantes gelernt hat, ja. Mhm. Im schlimmsten Fall kann ich lernen, wie ich richtig guten Schokokuchen backe. Das kommt dann in die Statistik, heißt aber trotzdem nicht, dass ich zu einer besseren Führungskraft geworden bin. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel.
Aber mit Schokokuchen kannst du vielleicht den Engagement-Index wieder nach oben führen, ne?
So, lass uns das mal messen.
Ja, genau.
Das finde ich eine gute Hypothese.
Ja.
So, und das ist das eine. Das, was tatsächlich gemessen werden sollte aus meiner Sicht, ist, inwiefern wirken denn tatsächlich Interventionen, also Personalentwicklungsinterventionen, auf Geschäftsergebnisse. Inwiefern verändert das tatsächlich das Verhalten, was wir in unserer Organisation sehen? Ich sehe zum Beispiel, ich bin in einem riesengroßen Transformationsprozess. Ich weiß, ich muss fundamental mein Geschäftsmodell ändern. Meine Führungskräfte stehen vor der riesengroßen Herausforderung, das mitzubegleiten. Da sind Ängste involviert, da sind Sorgen involviert. Da sind völlig neue Fähigkeiten und Fertigkeiten, die da in der Organisation gefördert werden müssen, ja. Wie kann ich tatsächlich messen, dass da A, B vor und nach einem zum Beispiel einer Lernintervention, dass da tatsächlich eine Veränderung im Verhalten in meiner Führungskultur stattfindet? Ja, ist es zum Beispiel so, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, wie man so etwas messen könnte, ist es so, dass ich die, weil wir vorhin kurz vor dem Podcast über Mitarbeitendenbefragung gesprochen haben, ja, Klassiker. Mhm. Ist es tatsächlich so, dass sich die Daten meiner Mitarbeitendenbefragung verändern bei der Gruppe, die an irgendeiner Lernintervention teilgenommen haben? Das messen die wenigsten. Also wirklich die allerwenigsten. Das kann man, alle wissen das, ja, dass man mit HR Analytics ganz viele tolle Sachen machen kann. Die Realität ist, dass da wirklich, also dass wir dann an den meisten Organisationen noch sehr rudimentär rangehen.
Hast du eine Begründung, warum das so ist? Weil am Ende des Tages geht's ja, wenn du im HR unterwegs bist, auch immer darum, dass du Kostenfaktor bist und nicht irgendwie, dass da investiert wird, sondern es werden immer knallharte Euros als Kosten verstanden.
Ja.
Und dann sind wir trotzdem als Organisation nicht in der Lage, das in die richtigen Kanäle reinzuspülen. Ich kriege da für mich noch nicht so wirklich den Knopf dran.
Ja.
Und wir wissen es ja alles. Ich meine, du hast es jetzt auch schon 2-3 Mal im Podcast gesagt und das sagen mir andere im Umfeld, in der HR-Bubble auch. Stefan, wir haben diese Informationen alles. Wir wissen, wir wenden es nur nicht an. Und dann denke ich mir, was hindert uns daran, dieses Wissen effektiv anzuwenden?
Okay, das tue ich jetzt mal aufdröseln in 2 Fragen. Das eine ist, warum wird das nicht gemacht und gemessen? Das andere ist, warum wenden wir nicht anders an?
Das sind 2 Fragen, ja.
Aber macht nichts, weil die Fragen, die können wunderbar zusammen. Und tatsächlich, das ist jetzt gerade fantastisches Timing, weil ich vor 2 Wochen oder so Interviews ausgewertet habe, die ich mit Personal angeführt habe. Und da habe ich genau diese Fragen gestellt. Einmal informelles Lernen, wie wird das bei euch gefördert in der Organisation?
Ja.
Und wie messt ihr überhaupt die Wirksamkeit von euren Personalentwicklungsangeboten? Und da sind 3 eigentlich Kernthemen rausgekommen. Nummer 1, HR hat immer noch nicht, beziehungsweise vor allem auch L&D, den strategischen Platz am Tisch, den sie gerne hätten. Ja. Nummer 2, es wird Wirksamkeit von Angeboten nicht gemessen oder zumindest nur rudimentär und oder halt nur Zufriedenheit und all die Hygienefaktoren, über die wir gerade gesprochen haben. Und Nummer 3, Budgetkampf.
Mhm.
Es wird jedes Jahr muss ich wieder neu hinrennen und mir mein Budget freigeben lassen. Also genau das, was du jetzt gesagt hast. Und das ist natürlich ein totaler Dreiklang. Ja, wenn ich die Wirksamkeit von meinen Angeboten nicht messe, habe ich gleichzeitig auch nicht die Visibilität von der Wirksamkeit, die ich tatsächlich in der Organisation und auch für die strategische Ausrichtung und für den Erfolg der Organisation eigentlich brauche. Ergo muss ich wieder im Budget fragen, weil ich kann ja nicht zeigen, guck mal, das ist der Impact, den wir mit unseren Angeboten haben. Und ich glaube, ein Grund dafür, ein Grund dafür ist, oft tatsächlich der Mut, Wissen, ja, aber Wissen ist auch immer Mut, weil wenn ich den Mut habe, dann schaffe ich mir halt das Wissen, wie ich sinnvoll Wirkung messen kann, ist der Mut von vielen, auch HR-Lern, die eigene Arbeit zu hinterfragen. Und ganz bewusst zu sagen, naja, das, was wir hier jetzt seit 20 Jahren machen, die Anforderungen an uns verändern sich. Ja, und unsere Rolle verändert sich.
Ja.
Sowohl durch Technologie, sowohl durch den Markt etc. Durch völlig neue Businessmodelle. Unsere Rolle wird sich verändern, muss sich verändern. Und wir müssen, um wirksam zu sein, das hinterfragen, was wir vielleicht die letzten 10, 15 Jahre gemacht haben. Und das erfordert tatsächlich Mut. Denn es ist ja so, musst du dir vorstellen, wenn ich die Wirksamkeit von meinen Angeboten messe, kann ja auch rauskommen, ups.
Völlig unwirksam.
Ja. Die ganzen Führungskräfte-Entwicklungsprogramme haben gar keine Wirkung nach 3 bis 6 Monaten. Was mache ich denn? Ich habe jetzt 500.000 jedes Jahr in McKinsey investiert. Was mache ich jetzt? Entschuldigung, muss mal rausschneiden, ne? Hier mein Seitenhieb.
Kann auch drin lassen.
Ja, kann auch drin lassen. Du. You do you. Ich habe jetzt hier unfassbar viel Geld immer informelles Lernen und renne seit, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahren jedes Jahr wieder zum CFO und zeige mit meiner PowerPoint-Präsentation der Engagement-Daten in irgendwelche E-Learning-Plattformen, warum die Investition in diese E-Learning-Plattform jetzt sinnvoll war. Und wenn ich das plötzlich hinterfrage und sage, ich möchte jetzt wirklich, wirklich datenbasiert strategisches HR und strategische Personalentwicklung angehen, dann wird sich gleichzeitig auch die Anforderungen an mich selbst einfach verändern. Ja.
Ja. Und ich meine, Mut zieht sich als, ich würde mal sagen, überfachliche Kompetenz so durch 2 Jahre Podcast bei Ja klar. Und ich glaube, diesen Mut haben, also ich kann nur für Personaler sprechen und eigentlich auch nur für mich selber. Also ich habe diesen Mut immer gehabt und dann haben viele andere aber nicht. Warum? Weil das, also als allererstes wäre es ja ein Eingeständnis, dass man was falsch gemacht hat.
Ja.
Das wiederum führt mich dann dazu, dass eine Organisation, und das ist dann eher ein übergeordnetes Thema, als Organisation kein Umfeld geschaffen hat, wo selbst eine Führungskraft sagen kann, ich hab's verkackt. Mhm. Das heißt, wir haben da keinerlei psychologische Sicherheit und am Ende des Tages geht's dann, und das hast du mit deinem dritten Punkt gesagt, es geht am Ende leider immer nur um irgendwelche Budgettöpfe. Mhm. Und da geht's nicht darum, dass man sagt, wir stehen 20 und 23 vor der und der Herausforderung als Organisation, was ja super individuell sein kann und was bei wirklich volatilen und schnell lebenden Märkten sich ja auch ständig verändern kann. Es ist kein Wunder, dass die Agilität irgendwie Einzug erhalten hat, ne? Weil du musst dann relativ spontan teilweise auch auf solche Dinge reagieren. Du kannst gar nicht alles in einem Budgetplan vorher festlegen, aber du kannst einen Rahmen setzen und du kannst es zumindest versuchen anzudiskutieren, ne? Aber ich habe es auch schon selber erlebt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer anderen Episode gesagt, vielleicht auch nicht, aber in einer meiner Firmen war ich auch im Budgetprozess als HRler involviert. Ich war parallel HR-Führungskraft, das heißt, ich habe die Budgets für meine Teams mit Gehälter und sowas aufgebaut, war mit den anderen Führungskräften natürlich, weil ich die ganzen Salary-Daten hatte, natürlich auch da involviert. Und dann kam es zum Thema Learning and Development. Das war natürlich auch Teil von mir. Das ist eine Säule von People and Workplace bei mir. Das nennen wir Talent Development. Dafür hatte ich extra eine Kollegin, die aus Mutterschutz zurückgekommen ist. Die wollte ich genau dafür als HR-Business-Partnerin nur für diesen ganzen Komplex, für eine globale Organisation einsetzen. Die hatte da auch voll Bock drauf. Das war mit den Führungskräften allen abgesprochen. Komplett abgesprochen, dass diese Sachen, und so war es auch vorgegeben vom C-Level, dass diese Budgetverantwortung bei im HR-Topf liegt. Mhm. Also dass quasi ich am Ende des Tages sozusagen über diesen Budgettopf Herr bin und sagen kann, okay, wir machen jetzt diese Maßnahme oder nicht, weil man das von den Führungskräften ein bisschen fernhalten wollte. Aber natürlich kann ich das nicht entscheiden, sondern ich habe das natürlich mit den Führungskräften vorab abgestimmt, ne? Bin dann zum IT-Leiter hin, du sag mal eben, Wotan, was machen wir? Oder du sag mal eben da, was machen wir da, da und da? Und dann haben wir rumlaviert, weil wir keine wirklichen Daten hatten von irgendwelchen Maßnahmen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und dann haben wir einfach irgendwelche statistischen Daten genommen und sind am Ende, glaube ich, bei einem Pro-Kopf-Budget von, lass es, glaube ich, 1.000 Euro pro Nase sein. Auf 250 Mitarbeiter hatten wir ein relativ klares Budget von 250.000. Das haben wir in den Budgetprozess eingekippt, oben. Dann ist es in Budgetprozessen ja immer so, dass dann auch immer 1.000 Schleifen gedreht werden, selbst in Scale-Ups, ne? Und dann kommen auch die Investoren drauf. Am Ende, irgendwann, als der Prozess durch war, ja, hat angefangen, sagt der CEO zu mir, nee, also Learning and Development, Stefan, da haben wir nichts. Ich so, wie, da haben wir nichts? Wir haben doch 250.000 eingereicht, haben das so und so begründet. Ja, aber das haben wir komplett rausgestrichen. Da habe ich gesagt, und warum sagt mir das keiner? Und zweite Frage, warum? Mhm. Auf die erste Frage, ja, das haben wir im C-Level so entschieden. So, und dann muss man das dem Person, dem Verantwortlichen natürlich auch nicht sagen. Ne? Das war das Erste. Ich hatte dann, das heißt, ich war bei null und ich hatte eine Mitarbeiterin, die aber dafür Geld ausgeben sollte. Vollkommener Humbug. Und dann haben die Führungskräfte aber interveniert und haben gesagt, Moment mal, das war aber so und so abgesprochen. Und dann hieß es auf einmal vom C-Level, nee, das haben wir mit dem Stefan anders besprochen. Das solltet ihr Führungskräfte alle in eure Budgets schreiben. Mhm. Also das heißt, da werden Spielchen gespielt. Das will ich damit sagen, mit deinem Punkt. Budgetkämpfe, das sind gnadenlose, pure Machtkämpfe, die dort gespielt werden. Und da bist du als HRler immer irgendwo zwischen den Stühlen. Und wenn du hast es vorhin auch gesagt, wenn du da nicht irgendwo in den strategischen Entscheidungen mit drin sitzt im Board, dann wird sich das auch nicht ändern. Deswegen bin ich ja auch mit diesem Podcast angetreten und habe gesagt, es muss nicht ein HRler sein, aber grundsätzlich diese ganze Idee, dass wir das menschenzentriert machen, das muss mit an den Entscheidertisch, ansonsten wird sich nicht großartig was verändern.
Daten und Menschen, also menschenzentriert, ja, und vor allem auch dateninformiert.
Ja, ja.
Weil du vorhin das ganze Thema, wir haben jetzt hier Daten zusammengezogen hast du gerade angesprochen, das fand ich einen wunderschönen Satz. Tatsächlich ist es ja schon auch so, dass das ein toller Gedanke ist, Wirksamkeit etc. Die Granularität der Daten und auch die Qualität der Daten ist ja in vielen Organisationen schon mal gar nicht gegeben. Das heißt, in der Praxis ist es schon auch so, um nochmal zu begründen, warum findet da wenig Wirksamkeitsmessung statt. Oft sind die Daten gar nicht da, wo sie sein könnten. Trotzdem kann man dann aber ja, ne, also dann überlegt man sich halt, wo kriege ich die Daten her und wie messe ich, ja, zum Beispiel mit Befragung.
Ja.
Und ein anderer Punkt zu diesem Thema Budgetkämpfe, da frage ich mich immer, was ist zuerst, ja, das Huhn oder das Ei?
Ja.
Klassiker, ja. War es die, es bringt die Wirksamkeit mehr Budget oder das Budget und oder ein fehlendes Budget hält mich davon ab, wirksamer zu sein. Ja, also das beeinflusst ja einander. Und irgendwann muss man anfangen. Und da ist meine Perspektive immer, was ist mein Wirkungsraum? Und als HRler habe ich eben einen ganz bestimmten Wirkungsraum und kann halt einfach nur das tun, was ich halt gerade in der Hand habe. Das heißt, mit dem, was ich in der Hand habe, kann ich mir die Frage stellen, wie kann ich den größtmöglichen Impact haben? Stellt sich jeder, ja, wir wollen alle gute Arbeit machen, die Frage stellt sich nicht. Und da ist es aber oft so, dass das eben da uninformierte Maßnahmen in die Organisation reingebracht werden, wo eben nicht klar ist, dass das Geld, was ich jetzt habe ich halt, du hast gerade gesagt, die 250.000, okay, oder 150, 250,
250, genau. Ja.
Die habe ich jetzt und dann muss ich da die Frage gestellt werden, okay, wie kann ich die jetzt einsetzen, diese 250.000, um dann zeigen zu können, boah, das hat für die Organisation und nicht nur für die Individuen, ja, das ist ja immer bedingt sich, wie habe ich für die Organisation in der Bottomline, ja, in den Geschäftszielen wirklich jetzt den fundamentalen Unterschied gemacht. Und da sind wir jetzt, glaube ich, wieder, um diese Schleife zu drehen, beim 70-90% Paradoxon und nach irgendwie 15 Minuten auch bei deiner zweiten Frage angekommen.
Ja, stimmt.
Tatsächlich, ne? Also warum wird denn da nicht tatsächlich umgesetzt?
Ja, ja.
Also woran hakt's da? Ich glaube, einmal an der skalierbaren Intervention, ja, also wie können wir tatsächlich viel bewusster informelles Lernen fördern? Weil es halt einfach ganz, es ist tief in uns verankert, der Klassenzimmergedanke. Ja, so wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, sind Organisationen aufgebaut. Und wir lernen im Klassenzimmer, seit wir 5, 6 Jahre alt sind.
Ja.
Und wir haben vor 20 Jahren, als im Corporate Learning, also im Lernen am Arbeitsplatz, ich entschuldige mich wieder für meine Anglizismen, plötzlich das Internet dazu kam und die digitalen Möglichkeiten dazu kamen, haben wir auf den Klassenzimmeransatz, dann halt das Digitale draufgeklatscht. Und wir haben genau das Gleiche gemacht, ja, diese physischen Programme aber dann halt in den virtuellen Raum gehoben.
Mhm.
Ähnliches machen wir jetzt mit künstlicher Intelligenz.
Mhm.
Ich glaube, dass wir mit künstlicher Intelligenz unheimlich viel Potenzial haben, tatsächlich viel näher individualisierter, personalisierter, on the job, also im Arbeitsflow zu lernen. Was aber passiert ist, die ganzen Inhaltsanbieter, E-Learning-Plattformen, Programme, Beratungen klatschen künstliche Intelligenz auf Content drauf. Ja, das heißt, es wird anders delivered, aber es wird trotzdem noch formeller Content delivered. Das löst nicht das Kernproblem. Es ist trotzdem noch, also dieser Klassenzimmergedanke, ich glaube, der ist ganz, ganz tief tatsächlich in uns verankert. Und ich glaube, der zweite Grund oder was, wo man drüber nachdenken muss, wenn man überlegt, wie können wir unsere Investitionen tatsächlich shiften, weg von formell viel stärker hin zu informellen, ist, dass viel vom Lernen einfach kulturell verankert ist. Ja, also was für eine Feedback-Kultur haben wir? Wie wird bei uns mit Fehlern umgegangen? Sind Führungskräfte Vorbilder im Lernen? Alle diese Punkte, das sind nicht Dinge, die ich mit einer E-Learning-Plattform lese, sondern das löse ich mit ganz spezifischer Kulturarbeit.
Ja.
Und auch da kann ich aber übrigens investieren. Ja, das heißt, anstatt, dass ich mein Geld in Top-Down-Wasserfall ein Programm investiere, überlege, wie kann ich denn tatsächlich das Kulturthema vielleicht anders angehen, personalisierter, individualisierter, vielleicht in individualisierte Interventionen wie zum Beispiel Coaching investieren. Ja, gut, ist klar, dass es jetzt von mir kommt, weil ich ursprünglich aus der Coaching-Industrie komme, aber tatsächlich ist es eine hoch effektive Intervention, weil sie ja, das Individuum eben
ich wollte grad
da
sagen,
abholt. Ne,
absolut. Coaching kriegt auch aus meiner Sicht, um das zum Abschluss der heutigen Episode zu bringen, wir haben noch 1000 andere Episoden, Jule, glaube ich. Wir könnten wahrscheinlich sogar eine eigene Podcast-Serie aufsetzen.
Lass mal machen.
Dazu später vielleicht noch mal mehr. Worauf ich hinaus will, ist das ganze Thema Coaching oder auch Business Coaching. Dazu hatte ich auch die Simone Mellmann zu einem tollen Podcast mal zu Gast. Diese Szene, die Coaches an sich, die nahezu alle kriegen ja immer nur auf die Fresse, weil Coaching ist ja kein geschützter Begriff. Dann gibt's Ausbildung, dann gibt's DIN-Normen in Deutschland, woran man sich orientieren kann. Und trotzdem gibt es, wie in jeder Szene und Branche, gibt es natürlich viele, viele schwarze Schafe, die das für sich auch ein Stück weit nutzen und dann ein irres Business-Coaching aufbauen, damit Millionen verdienen. Aber die Wirksamkeit ist komplett gleich null, weil da 0,0 dahinter steckt, außer der Gedanke, ich will jetzt hier mal richtig Business machen und Kohle verdienen. Gibt's übrigens von Jan Böhmermann.
Eine fantastische Folge. Wollte ich gerade empfehlen.
ZDF-Magazin ja. Royal. Ich glaube, in der ZDF-Mediathek gibt es das jetzt nicht mehr, weil das schon über ein Jahr her ist. Aber einfach mal YouTube und ich kann es auch in die Shownotes reinpacken. Das ist einfach nur irre. Man kann über Jan Böhmermann denken, was man will. Für mich macht er viele Dinge auch nicht richtig. Das ist eine sehr subjektive Sicht. Aber diese Folge bringt es so dermaßen auf den Punkt, was da alles schiefläuft. Aber auf der anderen Seite bin ich vollends bei dir, dass Coaching eine vielleicht auch heute noch super unterschätzte Methode ist, um Menschen individuell weiterzubringen. Und jetzt bitte nicht Führung mit Coaching in einen Topf werfen. Mm-mm. Darüber habe ich intensiv mit der Simone gesprochen, weil ja viele Führungskräfte sich auf den Tisch stellen und sagen, Stefan, so ein Coaching-Programm brauchen wir nicht. Mache ich als Führungskraft noch mit? Ja. Da ich sage, wie willst du das denn noch machen? Mm-hmm. Mit welcher Begründung denn? Du bist meine Führungskraft, du bist nicht mein Coach. Können wir das bitte voneinander trennen? Dann ist die Diskussion meistens zu Ende, weil die den nächsten Termin müssen. Und die haben es bis heute nicht verstanden, dass Führung was anderes ist als Coaching.
Ja, 150%. Alleine darüber könnten wir eine separate Folge machen. Da habe ich tatsächlich mit Christian Thiele ganz viel drüber gesprochen. Das machen wir jetzt aber nicht, weil wir sind, ne?
Die Leute müssen ja auch den Podcast mit dir und Christian hören.
So
ja.
ist es nämlich. Und die Leute müssen auch jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht, wo auch immer sie gerade sind, Mittagessen, Abendessen,
ja.
weiß ich nicht, Leben. Ach so, aber darf ich noch, Entschuldigung, doch, darf ich noch? Wie viele Minuten sind wir?
Wir sind schon bei einer halben Stunde, aber du darfst noch.
Es tut mir leid, cut einfach das Uninteressante raus. Einfach, was ich hier gelabert habe. Einfach
hier
ein
wird nichts geschnitten.
Dein Wort in Gottes Ohr. Das kannst du rausschneiden. darf ich noch kurz ein bisschen Wissenschaft droppen?
Ja.
Weil das ist tatsächlich viel anwendbarer, als wir das manchmal glauben. Wenn jetzt hier Führungskräfte zum Beispiel sind, die sich fragen, und also keine Personalentwickler, ja, die können sich das auch fragen, aber die haben das vielleicht schon mal gehört. Aber gerade so eine Führungskraft, die sich fragt, okay, aber wie kann ich denn informelles Lernen jetzt in meinem Team besser angehen? Und oder wo kann ich denn mein Geld reinstecken, wenn ich Entwicklungsmaßnahmen machen will? Ja, es gibt ein traumhaft, total pragmatisches Modell von Julian Decius und Kollegen aus der Uni Bremen, das sagt, was ist denn informelles Lernverhalten, ja, also wie lernen Menschen? Es hat vier Aspekte. Nummer eins ist Feedback. Mhm. Ja, Feedback, einmal Feedback, was ich direkt bekomme und Feedback, was ich über andere lerne, das heißt über Verhalten von anderen. Das zweite ist Erfahrung, also wie kann ich quasi selbst Erfahrung machen, indem ich meine Ideen anwende, aber auch, wie kann ich von anderen lernen, also Modell lernen, ja, so das ganz, ganz klassische Modelllernansatz. Reflexion, vorher reflektieren, also antizipatorisch, wie man so schon sagt, und dann nachher lernen. Wie kann ich reflektieren über eine Erfahrung? Und ganz klassisch, was ist eigentlich meine Intention? Also was ist meine intrinsische Motivation, um zu lernen? Das sind die vier Aspekte, nennt sich Oktagon-Modell des informellen Lernens, kommt aus der Wissenschaft und finde ich eine ganz, ganz schöne Zusammenfassung dafür, wie Menschen tatsächlich lernen. Und das hat nichts mit Führungskräfteentwicklungsprogrammen zu tun, sondern ist tatsächlich etwas, was ich jetzt hier und jetzt als Führungskraft in meinem Team viel stärker fördern und etablieren kann, Und dann muss ich eben nicht wahnsinnig viel Geld in irgendeine E-Learning-Plattform investieren, sondern kann schon bei mir direkt in der Kulturarbeit anfangen. Ich kann beides machen, ja, aber da findet Lernen statt. Das sind die 70-90%. Das macht mich fertig, dass wir in die 10% investieren.
Ihr müsstet Julie hier mal sehen, dass die nicht jeden Moment hier aus dem Raum springt und irgendjemand anfährt. Ich glaube, das ist noch die Endausbaustufe. Und wenn ihr am Ende dieser Episode Fragen nochmal dazu habt, erreichen wir die Julie auch via LinkedIn oder auch mich via LinkedIn oder ihr könnt mich auch direkt anschreiben oder auch anrufen, weil das ist jetzt die Brücke zu dem, was ich ja auch repräsentiere, nämlich als HR-Architekt. Bin ich nicht nur in irgendwelchen klassischen HR-Prozessen drin, wie Onboarding, Offboarding, was dann immer ganz gerne genannt wird und wir dann diesen mitarbeitenden Lifecycle haben, etc., etc., from hire to retire, da kann man auch eigene Episoden drüber drehen, aber diese Kulturarbeit, diese Organisationsarbeit, da fängt es an und da müssen wir rein, da kann ich auch reingehen als Architekt von außen und kann relativ zügig eine Analyse fahren, welches Verhalten diese Organisation gegebenenfalls braucht. Natürlich muss man immer erstmal eine saubere Ist-Analyse machen und wenn es schon Programme gibt, ist das per se erstmal nichts Verkehrtes, aber die Zusammenhänge, die wir jetzt in den letzten 30 Minuten hier aufgebaut haben, zwischen Organisationserfolg, Businesserfolg und Lernen müssen aus meiner Sicht auch fundamental überdenkt werden. So, und da sind wir wieder bei dem 70-90 Paradoxon, was mich auch kirre macht. Und wir haben die Zahl genannt, 363 Milliarden US-Dollar, wenn nicht sogar mehr, werden insgesamt ausgegeben. Und wenn man davon dann jetzt 90% mathematisch berechnet, die im Kern für'n Arsch sind, ist das doch irgendwie, das ist doch irgendwie scheiße.
Schön zusammengefasst.
Danke für heute. Jule,
in diesem Sinne.
Auf bald. Macht's gut. Grüße aus Berlin.
Auf bald.
Ciao zusammen.